Habt ihr schon mal von Dirty Electricity gehört? Das Thema wurde bisher außen vor gelassen, vielleicht auch, weil es ein fortgeschritteneres Thema sein mag. Persönlich bin ich auf jeden Fall Bernhard sehr dankbar für seine Informationen, bin ihm sehr dankbar dafür, auch Tipps rauszugeben, wie man mit dem System umgeht. Und ich weiß, mit einer hohen Sicherheit wird in den nächsten, sagen wir mal 5 bis 15 Jahren, das Thema elektromagnetische Felder mehr und mehr an Bedeutung finden. Wahrscheinlich wird das auch eines der zentralen Themen werden, wenn man sich anguckt, wie sich das derzeit entwickelt, aber auch mit welcher enormen Geschwindigkeit wir eigentlich dieses elektrische Netzwerk auf unserer Welt verbreiten. Effekte gibt es. Davon bin ich nicht nur überzeugt, das weiß ich. Wann wir eine Lösung dafür finden, kann ich nicht genau sagen. Neben dem Thema Dirty Electricity wird heute auch das Thema Faradaysche Käfig angesprochen. Weil wir hier häufig denken, dass ein Käfig, in den wir uns einfach reinsetzen, uns vor allem möglichen bösartigen Strahlungen oder was auch immer schützt. Und dass das wissenschaftlich nicht ganz gestützt ist, ist so eine Sache, die man hier ganz gut erfährt. Weil, naja, hört es für euch selbst.
So ein Impuls, so ein einzelner Impuls pflanzt sich dann am Netz. Das Stromnetz ist für elektrische Impulse wie Autobahn. Ist ein Auto ein faradayscher Käfig, ja oder nein?
Ja, normalerweise schon.
Gut, hast du im Auto Handyempfang, ja oder nein?
Ja, habe ich. Guter Punkt.
Solche Kunden sind für mich ganz schlecht, weil das war eine Viertelstunde Beratungsgespräch. Dem kann ich nichts verkaufen, oder? Der musste einfach die blöde Heizdecke rausschmeißen, oder? Und seine Herzrhythmusstörungen waren Geschichte.
Jetzt gibt es in dem fünften Interview gibt es zwei Hauptthemen. Und das erste wäre, wie du vorhin gesagt hattest, Dirty Electricity. Und das zweite wäre dann das Thema Faradayscher Käfig. Wollen wir in deren Reihenfolge anfangen? Was meinst du?
Ja, genau, super, super. Was ich nämlich das Gefühl gehabt habe, jetzt so zusammenfassend, wir haben das Thema gehabt, niederfrequente elektrische Felder. Wir haben da die 50 Hertz, wir haben harmonische, wir haben subharmonische, wir haben da verschiedene Einflüsse, die also sehr schlecht, sage ich mal, untersucht sind und sehr schlecht belegt sind. Das sage in dem Fall nicht ich, sondern das sagen die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, diese Wirkungen, Studien über diese Wirkungen zusammenzutragen. Da gibt es ganz wenig Forschung zu dem Thema, wie sich das grundsätzlich auf den Menschen, wie sich das auf Gehirntätigkeit, wie sich das auf unsere elektromagnetischen Felder, unsere Zellen auswirkt. Ich habe einen sehr schönen Satz gehört. Humans are electromagnetic beings, finde ich sehr schön. Ja, humans are electromagnetic beings. Und wo du schon alles beschrieben hast, was du schon alles beschrieben hast, was passiert an Zellkommunikation, an Zellfunktionen, die mit elektromagnetischen Feldern zu tun haben. Der Satz ist übrigens vom Joe Dispenza, von dem Epigenetics Guru, wenn man so will. Und da kann man sich das, finde ich, gut vorstellen, oder auch was wir schon gesprochen haben. Was mir jetzt ganz wichtig ist, wir haben also gesprochen über Stromleitungen in den Wänden, über Verlängerungskabel, Verteilerleisten, Steckdosen, Zuleitungen von Anschlusskabeln, von Computer, von am Elektroheizer, von am Staubsauger, von am Drucker, von was steht da noch um, von Beleuchtung, ja,
Der
von
Lampe,
allen.
die angeschlossen ist an dich, an die und direkt bei dir beim Schlafzimmer liegt und die ja
Genau,
angesteckt
genau,
ist. Genau, also
genau.
diese ganzen niederfrequenten Bereiche.
Genau. Und wir haben uns da, wir haben eigentlich die Magnetfelder relativ ausgeschlossen, da könnte man auch noch mal kurz drüber sprechen, über die Magnetfelder, das wäre schon vielleicht sinnvoll, aber das dauert nicht lang, das kann man eine Viertelstunde, glaube ich, durchaus umfassend abhandeln. Aber wenn ich jetzt auf diese Stromleitungen noch einmal zurückkomme, ja, dann der Grund, wieso das aus meiner Sicht so wichtig ist, wir hatten bis vor circa 20 Jahren wirklich nur die 50 Hertz und die harmonischen, die da auf diesen Leitungen waren. Und jetzt haben wir folgende Situation, und das muss man verstehen, und wenn man das mal verstanden hat, dann verändert das die gesamte Sichtweise. Wenn du einen Schaltvorgang hast, ja, im Netz. Du hast zum Beispiel einen Lichtschalter, du hast da jetzt, nehmen wir mal früher, eine ganz normale 100-Watt-Lampe und du schaltest diese Lampe aus. Ja? Dann erzeugt dieser Schaltvorgang an der Schaltstelle, sprich in dem Schalter, einen elektromagnetischen Puls, einen elektromagnetischen Impuls. Den kann man mit geeigneten Messgeräten auch in der Luft um den Schalter erfassen. Ja, ich habe früher so ein Gerät gehabt, so ein kleines, das hat also nur elektromagnetische Felder umgewandelt, Hochfrequenz in dem Fall ab ungefähr 30, was sind irgendwo im Kilohertzbereich, Megahertzbereich ist das losgegangen. Und da hört man dann so einen Knacks, ja, in dem Gerät, wenn man das zu dem Schalter durchaus ein Stück weg davon hält. Also da passiert was, was elektrisches Gerät, geeignetes,
Messen
durchaus
können, ja.
beeinflusst und was man auch messen kann. Ja. Was jetzt ganz wichtig ist zu verstehen, ist Folgendes. Dieser elektromagnetische Impuls, der also sich zusammensetzen kann aus einer Vielzahl von Frequenzen. Das geht sicher los im Kilohertz-Bereich, vielleicht sogar drunter und nach oben spricht man vom hohen Gigahertz-Bereich. Also da dürften Anteile sein, die bis in den Gigahertz-Bereich hinaufgehen. So ein Impuls, so ein einzelner Impuls pflanzt sich dann am Netz. Das Stromnetz ist für elektrische Impulse wie Autobahnen. Das breitet sich dann aus, fährt da auf dem Netz spazieren und strahlt in den Raum ab. Ja? Und jetzt ganz wichtig zu verstehen, früher hatte man, ich habe eine Glühbirne gehabt, die war analog, also die hat jetzt nicht dauernd irgendwelche Schaltvorgänge gehabt. Und ich habe, wenn ich ins Bett gegangen bin, diese Lampe ausgeschaltet. Ich hatte diesen elektromagnetischen Impuls und das war's. Ja. Und natürlich waren andere Geräte dann auch, es war ein Kühlschrank, der sich aus- und eingeschaltet hat und verschiedene andere Sachen. Ja. Aber im Wesentlichen waren die Geräte analog und es gab nicht zum Beispiel Energiesparlampen und das jetzt als ganz wichtiges Beispiel. Energiesparlampen funktionieren so, dass ich Lichtblitze habe. Ja. Die Lichtblitze sind so knapp beieinander, dass das Auge das als durchgehende Beleuchtung wahrnimmt. Und diese Lichtblitze werden erzeugt durch Schaltvorgänge. Ja. Ich schalte den Strom aus, ich
Ah,
schalte den Strom wieder ein.
nein.
Ja. Und ich habe eine Taktung von 40 Kilohertz, 45 Kilohertz irgendwo in dem Bereich. Ja. Das heißt, ich habe 40.000 solche Schaltvorgänge in der Sekunde. Ja. Das heißt, ich habe von einer einzigen solchen Lampe, du verstehst das, ich merke in deiner Reaktion, du verstehst, was da passiert. Ja. Das ist jetzt eine einzige Lampe. Gut, da kann ich sagen, die hat jetzt nicht viel Watt, das ist nicht so schlimm, das wird nicht so weit in den Raum hinaus abstrahlen. Das stimmt völlig, ja. Und jetzt kommen wir zu den ganzen modernen Ladegeräten. Die modernen Ladegeräte haben keine Spule mehr drin, ja, sondern die arbeiten elektronisch, die erzeugen zum Teil enorme Mengen von solchen Dirty Electricity Impulsen, ja, von solchen elektromagnetischen Impulsen oder Pulsen, EMP sagt man auf Englisch, Electromagnetic Pulse, ja, die erzeugen enorme Mengen und zum Teil sehr stark. Die haben dann ja auch stärkere Leistungen als nur ein paar Watt. Und das kann man dann sehr wohl einerseits am Netz messen, ja, man kann es schlecht in der Luft messen, da sind gibt angeblich Messgeräte, die das können, aber ich persönlich habe sowas bis jetzt nicht und auch die am Markt sind, das scheint ein bisschen schwierig zu sein, das in der Luft zu erfassen, weil das eben nicht trotz des Frequenzbereichs, es ist ganz klar, so elektromagnetischer Impuls ist jetzt nicht sinusförmig wie die 50 Hertz, sondern das schaut aus, wenn man sich sowas ausschaut auf Grafiken, das ist wie so ein Nadelspitzengebirge. Also das ist eine ganz andere Signalform,
Ja.
die also auch auf dem Stromnetz sich ausbreitet und die in den Raum hinein abstrahlt. Das ist mir ganz wichtig, weil jetzt wird vielleicht verständlich, wieso ich sage, die Stromleitungen darf ich nicht so vernachlässigen, wie ich das über Jahre gemacht habe. Natürlich kann ich sagen, das hat es ja vor 50 Jahren auch schon gegeben und wir haben auch nicht so viele Erkrankungen gehabt und so viele gesundheitliche Probleme und Störungen des Schlafs und so weiter wie jetzt. Das stimmt absolut. Nur vor 50 Jahren sind ganz andere Sachen am Netz gewesen als heute. Heute habe ich ja unglaubliche Zahl. Wer steckt schon sein Ladegerät für sein Laptop aus? Das läuft unter Umständen über Nacht und macht und tut die ganze Nacht. It totally pollutes, also es verschmutzt komplett die Leitungen und strahlt mit diesen Impulsen und strahlt das in den Raum ab. Ja. Wenn ich sage, das war ja vor 50 Jahren auch nicht anders, ja, das ist wie Luft, oder? Luft haben wir auch vor 50 Jahren gehabt, nur heute haben wir so viele andere Sachen. Luft, ja, da muss man ganz klare Vergleiche treffen. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von Sicherungen raus oder Netzfreischalter, ja, und wirklich schauen, dass ich im Schlafbereich keine solchen Leitungen habe, auch nicht der Zuleitung zur Lampe, wo ich glaube, die ist eh ausgeschalten. Ja, das Ausschalten nutzt man in dem Fall nichts, weil ich diese ganze, ich habe ja entweder die Phase oder den Nullleiter unterbrochen, und wenn ich den direkt an der Lampe, da am Lampenfuß, am Nachtkästchen, am Nachttisch unterbrochen habe, dann habe ich die ganze Zuleitung, die komplett sicher unter Strom steht und die diese Felder abstrahlt. Ja? Das ist also ganz wichtig, das zu verstehen, dass da nicht nur die 50 Hertz, die sind aus meiner Sicht vielleicht gar nicht das Problem. Im Englischen haben wir den schönen Ausdruck Red Herring, wo man sagt, dass das ist vielleicht sozusagen, man glaubt, das ist das Problem, das ist es aber nicht. Mhm. Ja. Sondern was da alles sonst am Netz rumfährt heute, was zum Teil einfach schwierig messtechnisch zu erfassen ist. Und dann habe ich von der messtechnischen Erfassung ja unter Umständen auch gar nicht so viel, wenn ich jetzt gar nicht weiß, was macht das eigentlich mit dem Körper, auf welche Signalformen muss ich besonders schauen, welche Frequenzbereiche sind besonders wichtig. Ich habe von Umweltmedizinern gehört, da gibt es sogenannte biologische Fenster, also wo Frequenzen besonders massiven Einfluss haben auf Menschen. Ja, die sind aber gar nicht, da ist ganz wenig untersucht. Ja. Und wir haben da sicher eine Menge an Signalen, die vom Stromnetz kommen, die wir einfach nicht hatten vor 10 oder 20 Jahren. Das nimmt sicher permanent zu, diese ganzen Ladegeräte. Die müssen nicht schlecht sein, die können aber sehr schlecht sein und sehr viele von solchen Impulsen erzeugen. Bei mir ist das total unterschiedlich. Ich messe da, ich habe da verschiedene Messgeräte, die das an der Stromleitung kontaktierend messen können. Und da gibt es manche Ladegeräte, die sind ganz gut, und andere, die sind also brutal schlecht. They max out the meter, also das geht über die Anzeigeskala raus beim Gerät. Diese Netzverschmutzung, das ist mal ganz wichtig, das zu transportieren, weil eben man denkt sich, ja, nur der Strom und so. Es ist nicht nur der Strom. Ja.
Das, also Zuhörer werden jetzt an zwei Sachen denken. Erstens, oh mein Gott, wo ist mein Aufladegerät? Ich muss es sofort aus der Steckdose nehmen. Und das Zweite ist, sie werden sich ärgern, dass sie Energiesparlampen gekauft haben. Aber ich vermute fast, dass das Pulsierende wahrscheinlich auch bei anderen Lampen der Fall sein wird, oder? Nicht nur bei Energiesparlampen.
Naja, also wenn man jetzt LEDs nimmt, ja, dann sind die LEDs ein anderer Fall und ein anderer Faktor, und man muss das sehr individuell betrachten, weil LEDs haben einen Transformator drinnen, ja, und das muss jetzt nicht sein. Das ist eine andere Technologie, mit der ich mich auch, ich bin da mehr oder habe mich da mehr auseinandergesetzt mit Compact Fluorescent Lights, also die Energiesparlampen, mhm, die ja eh schon wieder eher im Verschwinden sind oder durch zu viel Probleme mit zum Beispiel Quecksilber, glaube ich, war so ein Thema, oder?
Ja. Es gibt verschiedene Gründe, warum die weniger werden. Es gibt auch eigentlich, oder ist es nicht heute eigentlich komplett so, dass das die Lampen alle dieses Flackern drin haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass, ja, oh Gott, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, aber ich glaube, dass Alexander Wunsch generell mal darauf eingegangen ist, dass die ganzen
Lampen das haben. Das ist der richtige Name, und der kennt sich aus mit, ich glaube, das heißt Flicker Rates, wie ist das, Flimmerraten, ja, auf Deutsch.
Genau. Wie oft es flackert, genau.
Genau, und da bin ich, also das ist offensichtlich sehr unterschiedlich, das kann man messen lassen für die einzelnen Lampen, und da sind jetzt nicht alle grundsätzlich schlecht, ja, aber es gibt verschiedene Punkte zu beachten. Es gibt einerseits das, wo ich also nicht fachkundig bin, das ist das Flimmern, das ist die die Spektralverteilung. Es geht ja, soweit ich das verstehe, nicht nur um die Farbtemperatur, sondern ich kann ja auch bei einer relativ warmen Farbtemperatur noch immer hohe Peaks im blauen Bereich haben. Zumindest ist
Ja.
das mein Verständnis. Weiß nicht, wie du das.
Das ist korrekt, ja.
Genau. Und dann wäre also das jetzt einerseits das Magnetfeld und die paar LEDs, die ich jetzt gemessen habe, die waren punkto Magnetfeld nicht schlimm. Ich kann jetzt aber überhaupt nicht sagen, ob das alle sind, da fehlt mir einfach der Überblick. Ja. Und Dirty Electricity kann natürlich ein Thema sein, wobei LEDs in jedem Fall den Vorteil haben, dass die geschaltete Last sehr gering ist. Diese elektromagnetischen Impulse, ja, die Stärke dieser Impulse hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab. Das eine ist die geschaltete Last, ja, also je mehr Last ich schalte, umso stärker ist der Impuls. Es ist die Schaltgeschwindigkeit. Ja, das sind zwei wesentliche, zumindest zwei wesentliche Faktoren. Es gibt wahrscheinlich noch andere Geometrie der Schaltstelle. Ich bin da also zu wenig jetzt Fachmann. Das ist vermutlich auch dann, es könnte im Bereich Electromagnetic Interference, also wo es darum geht, dass sich Geräte gegenseitig nicht beeinflussen. Ja, da könnte es ein Thema sein. Aber gerade wenn es jetzt um einen Menschen geht, da ist eigentlich sehr wenig bekannt, was das wirklich macht. Es gibt schon Studien und die sind also, wenn die so stimmen, ich traue mir das nicht zu sagen, weil da gibt es einfach nur relativ wenig, aber die Studien, die es gibt, die würden also durchaus nahelegen, dass das einen massiven Einfluss hat in diesem Kilohertz-Bereich und auch die Signalformen. Es geht ja nicht nur um den Frequenzbereich, sondern es geht um die Signalformen. Ja, man stellt immer mehr fest, dass, wie gesagt, das ist wieder jetzt mehr anekdotisch, also das ist nicht jetzt im Sinn von mit Forschung sehr gut belegt, aber wir hatten schon das Thema, dass bei der großflächigen Umstellung von analogen Fernsehen auf digitales Fernsehen, da schon gab es viele Meldungen von Beschwerden, weil dieses digitale Signal möglicherweise, also das war zumindest die Erklärung, die man hatte, anders wirkt auf den Menschen als das Analoge. Man kann sich das vorstellen, das eine ist eine Sinuskurve und das andere wäre jetzt ein Rechtecksignal oder ähnliche Sachen, ja, dass das natürlich unter Umständen deutlich andere Wirkungen haben kann. Ja. Es gibt Leute, die gehen überhaupt davon aus, dass das Problem nicht die sinusförmige Welle ist, sondern die Modulation, ja, also die digitale Beaufschlagung von dem Signal. Ja. Das ist alles in einem Bereich, der aus meiner Sicht sehr, sehr wenig untersucht ist. Wesentlich war mal den Punkt zu machen, dass am Stromnetz ganz viel mehr rumfährt als nur die 50 Hertz. Und dass ich das mit üblichen Niederfrequenzmessgeräten, also da habe ich selber, das war ganz interessant, weil da bin ich bei der Entwicklung vom EC24, war ich also involviert im Sinn von Lastenheft erstellen und dann den Vergleichsmessungen. Und da haben wir festgestellt, dass sich sehr wohl, auch wenn ein Niederfrequenzgerät keine Belastung anzeigt, sich in demselben Frequenzbereich sehr wohl Felder finden, die sind aber nicht sinusförmig. Ja, das ist eben diese Dirty Electricity, das ist diese Netzverschmutzung, das sind diese Electromagnetic Pulses, also elektromagnetischen Impulse, die von diesen vielen Schaltvorgängen in den elektronischen Geräten kommen. Und jetzt überleg dir, was du heute in einem Durchschnittshaushalt, wie viele Ladegeräte, wie viele Netzgeräte, wie viel Gleichrichter in wie vielen Anwendungen. Ja, man möchte sich das eigentlich gar nicht überlegen, man möchte gar nicht zu zählen anfangen. Oder?
Meine, ich muss sowieso gerade drüber lachen, weil während du das erzählt hattest, kam mir so ein Bild auf von irgendeinem Raum einfach mit den ganz normalen, mit einem ganz normalen Durchschnittsbürger. Und du siehst eigentlich fast die Haut oder fast die Hand vor Augen sowieso nicht mehr, weil um dich herum, wenn du sie sehen würdest, diese ganzen elektromagnetischen Felder, Impulse, alles durch die Gegend jagt. Und Also an dieser Stelle sei nochmal gesagt, okay, wir reden hier über einen Faktor, der wahrscheinlich einen Effekt hat. Die Studien dazu gibt es zwar und manche davon sind weniger gut erforscht, manche schon. Die Leute, die sich damit beschäftigen, werden sich dann irgendwann wahrscheinlich an den Kopf greifen und sagen, oh mein Gott, was tun wir denn nur? Und eine andere Hälfte von Menschen, die ich auch schon kennengelernt habe und denen ich auch sehr stark beipflichten möchte, ist, okay, du hast einen Stressor erkannt, das ist sehr schön. Jetzt bringt es aber auch nichts, sich wegen diesem Stressor so stark zu stressen, weil das hat auch keinen guten Effekt. Und
Das
aus meiner Sicht haben beide recht. Also das eine ist Problembewusstsein, ja, bitte auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, okay, trotzdem bleib bitte ein bisschen entspannt und sei dir dessen bewusst, tu vielleicht das, was du tun kannst und was dich nicht zu sehr irgendwie in Bedrängnis setzt oder sonst was, um dich vielleicht davor zu schützen. Ansonsten ho hoffe einfach auf globale Besserung eventuell und versuch dabei ein bisschen wenig zu lächeln und tu deinen Teil.
Das hilft sicher, das Lächeln im Gesicht
Oh,
hilft sicher.
aber das Bild, was du gerade gegeben hattest, war schon sehr unangenehm einleuchtend für mich, weil das hat gleich noch
Ja,
ein paar Geräte hinzugefügt, ein paar Impulse.
und deswegen ist mir einfach wichtig, ja, und auch der Grund, wieso ich das so klar transportieren wollte, die Lösung ist so einfach, ja, Sicherung raus fürs Schlafzimmer. Das wird in vielen Fällen sehr viel von diesen Feldern wegnehmen. Und ich habe zumindest im Schlaf eine deutliche Deexposition. Ja, das kostet nichts. Ich kann mir immer noch einen Netzfreischalter einlassen. Ich kann mir einen Funknetzfreischalter einbauen lassen. Die kosten dann bis zu 300 €, wenn die Autotechnologie haben, damit nicht der Nachbar, wenn er um 2 heimkommt und das Garagentor öffnet, dann bei dir das Licht andreht, oder? Da gibt es also dann schon tolle Sachen, aber ich sage immer, das ist die Methode Bernie, ist Sicherung raus, oder? Das kostet nichts, das spart noch. Wir haben es, glaube ich, schon einmal gehabt, weil du machst es ja so, oder?
Ja, wobei ein Kommentar war ja auch ganz gut, den ich glaube ersten Video, da hatte glaube ich einer auch gesagt, okay, bei mir ist das ein Problem, weil zum Beispiel auch mein Gefrierschrank an die Sicherung von meinem Schlafzimmer angebunden ist und dann wird es vielleicht nicht so einfach sein, das zu lösen.
Genau, da muss man dann schauen, dass man eine Lösung findet dafür. Das ist üblicherweise machbar, dass man dann ein Gerät dann an einen anderen Stromkreis anhängt, ja.
Okay, also jetzt, das war das Thema Dirty Electricity und du hattest auf jeden Fall recht, das zu erwähnen. Das gibt einem auf jeden Fall nochmal ein bisschen zu denken, was in Klammern zur Hölle, Klammer zu, wir eigentlich gerade tun. Der zweite Punkt und der ist jetzt auch schon mehr als überfällig. Oder möchtest du noch was zum Thema Dirty Electricity
Ja,
sagen?
das ist gut. Wie gesagt,
Okay, also ja?
rund um das Bett einfach keine Kabel, keine Leitungen, die unter Strom stehen.
Dass
Ja,
wenigstens, genau, dass wenigstens beim Schlaf man nicht zu stark gestört wird.
es gehört kein Radiowecker auf den Nachttisch, weil der Radiowecker der funktioniert dann letztlich intern mit Gleichstrom. Das heißt, der hat dann Gleichrichter oder einen Transformator drinnen. Das kann eine ziemliche Dreckschleuder sein, ja. Das gehört einfach, was jetzt Dirty Electricity, die Netzverschmutzung betrifft. Der hat am Nachtkästchen nichts verloren. Ja, es gibt genügend Wecker, die mit Batterie funktionieren, mit einer 1,2 Volt Batterie. Sowas ist ideal als Wecker, aber nicht da direkt neben am Kopf, wie es viele Leute haben. Da habe ich eine Lampe, da habe ich mein Radiowecker und noch verschiedene andere Sachen.
Mein
Und
Handy
auch,
auf Empfang natürlich. Was sonst?
ja, und das Ladegerät auch noch in meiner Steckdose. Und dann habe ich noch, weil man dann ja kalt ist, weil die Temperaturregulierung nicht mehr funktioniert. Da bist du dann wieder, der das erklären kann, wieso. Und dann habe ich da noch so eine Heizdecke drin, oder? Und das ist jetzt kein Spaß, das ist aus meiner Praxis Arzt, deutscher Arzt in einem Krankenhaus in Ostösterreich. Der war jung, relativ frisch verheiratet, Kinder unterwegs, und jedes Mal, wenn er sich ins Bett gelegt hat, bekam der Herzrhythmusstörungen. Ein junger Arzt, ja, und hat dann aus dem Fenster 400 Meter weit einen Mobilfunksender gesehen und hat das in Zusammenhang gebracht und ist dann also zu mir gekommen und zwecks Beratung. Und ich habe gesagt, schauen Sie, aus meiner Erfahrung kann ich mir das schlecht vorstellen, dass ein Mobilfunksender, der jetzt Luftlinie mehrere hundert Meter weit entfernt ist, so kurzfristig und massiv solche Wirkungen hat, dass der Herzrhythmusstörungen macht bei einem grundsätzlich jungen, gesunden Menschen innerhalb von Minuten nach dem Hinlegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und dann sind wir also über sind wir die Frage, was ist sonst und wie Schlafzimmer und ah ja, wie haben wir Heizdecke? Könnte das der Grund sein? Und siehe da, solche Kunden sind für mich ganz schlecht, weil das war ein Viertelstunde Beratungsgespräch, dem kann ich nichts verkaufen, oder? Der musste einfach die blöde Heizdecke rausschmeißen, oder? Und seine Herzrhythmusstörungen waren Geschichte. Ja.
Ja, man kann ja
Also,
froh sein, dass das Problem in 15 Minuten geklärt ist.
ja,
Herzrhythmusstörungen sind eh schön.
es war in dem Fall, also das ist aus Sicht des Kunden und ja auch aus meiner Sicht ideale Fall. Es ist keine Investition nötig und der Kunde ist zufrieden und das ist perfekt. Also das passiert tatsächlich in der Praxis, solche Fälle. Ja, das ist tatsächlich, kommt sowas vor und da sieht man, wie wichtig das ist. Ja, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich das Gefühl habe, ich schlafe nicht gut, bitte diese Sachen weg. Also im Schlafzimmer, mein Spruch ist immer, im Schlafzimmer muss ich selber für Spannung sorgen, oder? Da gehört alles andere, was Elektrik, Elektronik ist, das gehört aus dem Schlafzimmer raus, oder?
Schönes finales Wort zu dem Thema. Wir haben ein Thema, was jetzt schon, ich glaube, ein oder zwei vorherige Podcasts erwähnt wurde, und das war der Faradayische Käfig. Und ehrlich gesagt, bis jetzt war das auch immer für mich so der Gedanke, okay, wenn ich jetzt umgeben bin von ganz vielen Signalen und um mich herum, dann kann ich simpel gesagt, einen Maschendrahtzaun um mich herum aufbauen, der als leitendes Objekt das abschirmt. Du hattest ein paar Punkte gesagt, die mich dazu gebracht haben, das zu bedenken. Und das schönste Beispiel hier ist mal wieder Licht. Sprich, wenn ein faradayischer Käfig alle elektronischen Felder reflektieren, absorbieren, was auch immer mit denen tun würde, dann dürfte auch kein Licht durchkommen, aber das tut es ja. Das heißt, was ist der Sinn hinter einem faradayischen Käfig?
Ja, also anderes Beispiel, das vielleicht jetzt leichter nachvollziehbar ist. Ist ein Auto ein faradayischer Käfig, ja oder nein?
Ja, normalerweise schon.
Gut, hast du im Auto Handyempfang, ja oder nein?
Ja, habe ich. Guter Punkt.
Okay, das ist also aus meiner Sicht, ich traue mir das ja schon kaum noch sagen, weil das ist, im Internet liest man überall, ja, für Hochfrequenzabschirmung brauche ich einen faradayschen Käfig. Es gibt solche Sachen, wenn man das oft genug hört. Ich bin ja dann selber schon so verunsichert gewesen, dass ich jetzt Folgendes gemacht habe. Ich weiß natürlich, das ist mein Fachgebiet, ist Reflexion von Mikrowellenstrahlung oder jetzt durch textile Gewebe. Das ist das, womit ich mein Geld verdiene, womit ich jeden Tag zu tun habe. Und ich weiß natürlich, dass ich also für eine Reflexion von Mikrowellenstrahlung keinen faradayschen Käfig brauche. Das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Ja. Die ganzen Tests, die erfolgen, die also nach früher militärischen Standards, mittlerweile gibt es EU-Standards dazu, aber früher waren das amerikanische Militärstandards vor allem, da werden Materialien getestet auf die Transmission. Man misst die Transmission, also wie viel von der Strahlung, die ursprünglich da ist, durchdringt
Durchgeht, ja.
diese Gewebe. Ja. Und was jetzt ganz klar das Thema ist beim faradayschen Käfig, ist, da gibt es immer diese schönen Beispiele, da hat man diesen Käfig, wo man so den Menschen drinnen sieht und dann tut man da einen Blitz drauf oder starke niederfrequente Felder und die Funktion. Ja, ich habe mir das jetzt extra nochmal angeschaut, damit ich das auch wirklich, wirklich weiß. Die Funktion vom faradayschen Käfig ist so, dass also ich sehr wohl das Feld habe, das diesen Käfig bestrahlt und sich dann in dieser Hülle, ja, von diesem Käfig die Ladungsträger so anordnen, dass sich im Inneren des Käfigs die Felder aufheben. Ja?
Genau.
Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie diese Noise-Canceling-Headphones, oder wie sagt man da auf Deutsch? Wie heißen die auf Deutsch? Weißt du, was ich meine?
Boah, neues Gerb.
Ja, Lärm
Ja, Lärm
unterdrücken.
unterdrücken, das sind es, glaube ich, ja, genau.
Genau. Und Das ist also, das trifft zu für niederfrequente elektrische Felder. Ja, das ist ganz wichtig. Währenddessen, wenn ich jetzt, und ich habe Folgendes gemacht, ich war also im Endeffekt so verunsichert, weil gerade im englischen Internet kommt immer wieder, ah ja, ich brauche für Hochfrequenzschirme einen Faraday-Käfig. Und wenn man das oft genug hört, auch wenn man sich ziemlich sicher ist, es ist nicht so, wenn du es oft genug hörst, ist das wie Gehirnwäsche. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich hab beruflich mal kurz Kontakt gehabt mit einem Professor für Elektrotechnik von einer Universität in Niedersachsen. Der war früher in der Industrie und hat unter anderem Abschirmkleidung in Form von Käfigen wirklich. Wenn also die Bestrahlung stark genug ist, dann ist es wirklich eine Form von Faraday-Käfig, also der rundherum leitfähig ist und geschlossen ist. Und der hat das tatsächlich auch in der Praxis vermessen. Ja, also nicht nur jetzt die Theorie, weil die Theorie ist, wenn also das geht um die Gitternetzgröße, die Maschenweite, ja, und die für normale Gewebe ist es so, wenn ich eine gewisse Frequenz habe, dann brauche ich eine gewisse Gitternetzgröße, dass das nicht mehr durchgeht, diese Frequenz. Jetzt normale Hochfrequenz, Radiowellen, Mikrowellen. Ja? Ich habe, also wenn du dir jetzt deinen Maschendrahtzaun vorstellst, ja, der muss schon ziemlich eng sein, da musst du schon im Bereich sein, wo du hast so eine Maschenweite von einem Millimeter oder geringer, dass der jetzt bei einem Gigahertz, also das wäre jetzt ein niedriges GSM, wäre 900 Megahertz, 20 dB schirmt, sprich 99% abschirmt. Das ist das ungefähr, wo man hin will. Und 900 Megahertz ist ja heute, oder 1 Gigahertz ist ja relativ, es gibt viel höhere Frequenzen, oder wir haben 5 Gigahertz WLAN heute, ja. So, da bist du schon bei ungefähr einem Millimeter, ja, den du brauchst als Maschenstärke. Jetzt weißt du, die ganzen Faraday-Käfige haben meistens ein wesentlich weniger dichtes Netz. Und das heißt, es dringt Hochfrequenz, hier Beispiel Auto. Ja, natürlich kann man sagen, das sind riesige Maschen, die Fenster, oder? Also, das ist eine sehr große Maschenweite, aber es ist ganz klar, dass also die Hochfrequenz in den Faraday-Käfig eindringt und du im Auto ein Handyempfang hast. Das heißt, ob jetzt ein Faraday-Käfig Hochfrequenz abschirmt oder nicht, hängt im Wesentlichen ab von dieser Maschenweite und dann schirmt er bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich. Das ist einfach so, ja. Es dringt also Hochfrequenzstrahlung im Normalfall, wenn das jetzt der Faraday-Käfig ist, mit einer üblichen Maschenweite. Man kann natürlich einen Faraday-Käfig machen, der rundherum wirklich Folie ist und dann schaut es wiederum anders aus. Ja, dann siehst du aber auch nicht mehr rein, oder? Und dann hast du auch keine, also hängt jetzt wieder von der Frequenz ab und von der Feldstärke und wie stark dieses Material, dieses durchgehende Metall dann eben noch durchdrungen wird, aber du hast im Normalfall hochfrequente elektromagnetische Felder, die in den Faraday-Käfig eindringen, sprich Mikrowellenstrahlung oder Licht. Du hast schon gesagt, ganz klar Licht. Man sieht ja die Leute drin. Wenn jetzt da kein Licht hineinkommen würde, oder? Dann würde ich ja den Menschen, der da drinnen steht, nicht sehen. Also Faraday-Käfig ist sehr interessant, hat aber grundsätzlich mit Abschirmung wenig zu tun, obwohl er immer wieder zitiert wird. Oder sagen wir mit Abschirmung im Sinn von dem, was wir da machen, nämlich Minimierung elektromagnetischer Felder für elektrobiologische Zwecke zum Schutz von Menschen. Ja, da hat also im Sinn von jetzt Baubiologie, Elektrobiologie in dem Bereich, in dem wir uns da bewegen, da habe ich ganz selten wirklich einen faradayschen Käfig. Da habe ich nämlich Probleme. Ich müsste ja zum Beispiel auch den Boden leitfähig verbinden mit den Wänden und wiederum mit der Decke. Das passiert also im Normalfall nicht. Ja. Ich habe also im Normalfall keinen wirklichen Faraday-Käfig, weil man zumindest da die leitfähige Verbindung fehlt, dann tun sich auch die Ladungsträger nicht mehr dementsprechend verteilen und dann habe ich den Faraday-Käfig-Effekt nicht mehr. Es gibt sehr wohl, das jetzt noch zum Abschluss, es gibt sehr wohl ein Unternehmen, glaube ich, das bietet so Drahtverhau, also so dünnes Drahtgewebe an und wirklich am Baldachin und und am Boden, und die haben dann wirklich einen Faraday-Käfigeffekt auch, ja. Das gibt es also schon. Ja, ich kenne sowas, ich habe in sowas persönlich nie geschlafen, ich habe sowas auch nie gekauft oder verkauft. Das ist nicht jedermanns Sache, oder wirklich in so einem Drahtverhau zu übernachten.
Nee, außerdem hast du ja noch einen anderen Punkt gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir alle elektromagnetischen Felder vermeiden wollen. Es gibt ja gute als auch schlechte. Und wenn man alle komplett eliminiert, dann hat man auch genauso ein Problem. Jetzt eine Frage habe ich zu dem Ganzen, weil die Frage ist mir zurückgekommen. Jetzt weiß ich, dass das Isolieren der Kleidung vor Mikrowellen schützen kann. Das heißt, das, was eigentlich eine Prämisse vom Faradayschen Käfig ist, erfüllt dieser nicht, sondern erfüllen eher solche reflektierenden Substanzen, während der Faradayschen Käfig, wenn ich mich richtig erinnere, niederfrequente oder Stromspannungen weiterleitet, könnte man wahrscheinlich sagen, anstatt dass er sie durchlässt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also die Felder im Inneren heben sich auf. Genauso ist es. Also Niederfrequenz, da ist der Faraday-Käfig absolut richtig. Und deswegen jetzt auch, das ist vielleicht noch wichtig, das anzuführen. Gut, dass du das erwähnst, weil man sieht ja oft solche Videos auf YouTube, wo ich einen Radioempfänger, ein Radio in den Faraday-Käfig setzt und das Radio ist nachher tot. Das hat keinen Empfang mehr. Jetzt sind natürlich Radiowellen viel langwelliger, ja, also die sind von der Frequenz her niedriger und haben viel eine größere Wellenlänge, und die kommt dann durch dieses relativ kleine Mesh, wo eine Mikrowelle durch diese relativ kleine Gitternetz, wo eine Mikrowelle noch problemlos durchkommt, kommt die im Vergleich riesige Radiowelle nicht mehr durch. Ja? Also da muss man eben schauen, bei Hochfrequenz, gewisse Hochfrequenzbereiche werden eben geschirmt. Das hängt ab von der Gitternetzgröße, das hängt ab von der Frequenz, ja, und andere nicht mehr. Aber ich kann nicht grundsätzlich sagen, ein Faraday-Käfig schirmt Hochfrequenz. Das ist also sicher nicht eine Aussage, die zulässig ist. Ja. Da wird es eben doch im Detail gleich wieder relativ komplex, weil ich kann nicht sagen, da müssen wir jetzt genau wissen, die Gitternetzgröße und die Frequenz, dass ich sagen kann, okay, der Faraday-Käfig schirmt noch X% ja, von der Hochfrequenz.
Also, dazu habe ich jetzt zwei Sachen. Das eine ist eine Aussage, das andere ist eine Frage. Das erste ist, ich liebe Kontext. Also, Kontext ist so das, was eigentlich auch meine Seite antreibt, generell. Und ich, immer wenn irgendetwas irgendwie großartig beschrieben wird, dann gehe ich meistens einen Schritt zurück und gucke mir das Ganze nochmal in Ruhe an. Und was ich heute alles von dir gelernt habe, Bernhard, also erstmal danke dafür, ist. Ich habe mir, glaube ich, unzählige Male jetzt in den Kopf gefasst und über die ganzen Sachen lachen müssen, die ich selber gelesen habe. Und auch diese Videos, und ich habe durchaus Videos gesehen mit Leuten, die entzückt ihr Radio in irgendeinen faradayischen Käfig reingesetzt haben und man hat gehört, dass man nichts hört und so. Und dann. Es ist einfach so ein bisschen, na gut.
Man sieht, wie wichtig sozusagen da wirklich Details sind, oft wie leicht man verkehrt liegt. Ja? Und ich möchte mich das gar nicht ausschließen. Ich lerne wirklich in dem Feld. Ich lerne einfach, wenn nicht jeden Tag, so zumindest jede Woche dazu. Es ist einfach so. Und jetzt gerade zum Beispiel eben auch bei dem Bereich Netzverschmutzung, das gab es einfach vor 10, 15, 20 Jahren, war das kein Thema. Gell? Was werden wir in 10, 15, 20 Jahren für Themen haben, von denen wir heute nichts wissen? Das finde ich das Faszinierende an der ganzen Geschichte.
Das stimmt, das ist richtig. Ich meine, wenn man das Ganze jetzt extrem machen würde, die einfache Antwort wäre, geh raus und geh zelten irgendwo in den Wald, ist bestimmt nicht schlecht. Was wäre, wenn ich jetzt einen Faradayschen Käfig bauen würde? Ich würde das reflektierende Gewebe innen drin noch mit einbauen. Und dann noch vielleicht einen, falls das irgendwie funktioniert, Schumann-Resonator auch noch hinzufügen würde. Ich glaube, dann hätte ich es, glaube ich, geschafft, aber ich. Ja,
Ich
das
würde
sowieso.
noch eine entsprechend starke Gummischicht hinzufügen auf deinen Seiten. Musst du vielleicht rausschneiden, sorry, aber wenn du dich in so einen Käfig einschlägst, dann würde ich vielleicht schauen, ja, gut auspolstern noch innen.
Also ich glaube, die Quintessenz davon ist, ja, man kann es übertreiben.
Genau, so würde ich es auch sehen. Also ich selber bin sicher, würde ich sagen, doch relativ relativ klar, ich sage da ruhig mal Anti-EMF, oder? Also ich habe nicht gern zu viel EMF in meinem Umfeld. Ich schaue, dass ich das minimiere. Ich bin da schon relativ strikt, oder? Ich meine, ich habe wirklich kein WLAN und ich habe kein Schnurlostelefon und ich telefoniere sehr, sehr selten mit dem Handy. Und ich bin sogar so, dass wenn ich rausgehe, dass ich dann durchaus, wenn ich weiß, ich bin in einem Bereich, der sehr stark belastet ist, einmal in der Woche, einmal alle 2 Wochen ziehe ich auch mein schönes Swiss-Shield-Hemd an.
Und dein Tinfoil
Also was habe ich nicht? Ich hatte mal so was von einem Kunden geschickt bekommen, so ein Western-Hut oder so ein Cowboy-Hut, der innen drin mit Abschirmgewebe ausgeklebt war. Ich habe
Wunderschön.
es tatsächlich mal gekriegt. Aber ja, ich denke, es ist, wie du sagst, es braucht die Balance und es ist einfach, wir leben in dem Umfeld, dass elektromagnetische Felder in einer Vielzahl hat. Ich denke, es ist einerseits sicher sinnvoll, die zu minimieren. Ja, das ist es auf alle Fälle, gerade im Schlafbereich. Auf der anderen Seite gibt es jede Menge Techniken und das ist viel mehr dein Gebiet als meins, wie ich meinen Organismus generell stabilisiere, wie ich den in eine Situation bringe, in einen Betriebszustand bringe, in einen Modus bringe. Sorry, ich bin halt sehr technisch orientiert, oder? In einen Betriebszustand bringen, indem er gut mit diesen Stressoren umgehen kann, oder indem ich ja einen guten Puffer habe für diese Stressfaktoren. Ich bin also überhaupt kein Freund von mich jetzt da total isolieren. Ja, das kann sehr wohl einmal für einen gewissen Zeitraum sinnvoll sein, wenn ich wirklich sehr sensibel auf solche Felder reagiere. Ich bin wirklich auch ein Freund von guter Deexposition im Schlafbereich, dass ich sage, gut, mein Schlafbereich, der ist mir wirklich heilig, da möchte ich einfach wirklich eine niedrige Exposition haben. Und da habe ich einfach keine, also bei mir, ich habe das so gelöst, ich habe aus einem anderen Raum ein geschirmtes Verlängerungskabel in mein Schlafraum und da habe ich ja eine Funkfernbedienung und mit der kann ich das ausschalten. Also bei mir ist das Schlafzimmer ist wirklich tot, ja, wenn ich elektromagnetisch, wenn ich schlafe. Ja. Also das durchaus, aber auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, wie du auch schon angesprochen hast, die Einstellung dazu. Ja. Also wenn ich mein Umfeld als gefährdend wahrnehme und als feindlich wahrnehme, dann hat das meistens mehr Hintergründe als, ich sage mal, nur elektromagnetische Felder. Das geht meistens viel weiter. Das kann man sich auch anschauen, oder? Das ist auch eine mögliche Sichtweise darauf. Und wie gesagt, das ist dann dein Gebiet und vielleicht kannst du da mal was sagen. Vielleicht können wir da wirklich auch mal Podcast dazu machen, was wäre aus deiner Sicht sinnvoll. Das ist dann vielleicht genereller, aber für einen Menschen, damit ich gut mit Stressoren aus der Umwelt umgehen kann, wo EMF dazugehören. Das ist keine Frage.
Ja, gut, die Antwort darauf wäre jetzt einfach gesagt relativ simpel sogar. Ich meine, nehmen wir das fast nochmal als Beispiel her. Wenn jemand ausreichend Stress hat durch andere Faktoren, und es gibt genügend in der heutigen Zeit, ich glaube, dass den meisten, oder ich glaube, die sinnvollste Sache dabei wäre eigentlich, vielen Leuten möglichst aufzuzählen, welche da dazugehören, weil wir kennen dann meistens nur ein paar. Also allein der Gedanke, dass, ja, mich gesund ernähren, was auch immer das heißen mag, und mich bewegen, das sind so meine Go-To-Sachen für Gesundheit. Das ist aber nicht alles. Das heißt, es gibt noch viele andere Faktoren, die da hinzufügen oder die dazukommen. Und wenn ich jetzt andere Sachen habe, die mich zum Beispiel in den parasympathischen Zustand bringen, sagen wir mal, ich habe einen Freund oder eine Freundin, eine Frau, einen Ehemann, mit dem ich sehr glücklich bin. Oder ich habe einfach eine Möglichkeit, mich zu entspannen. Und ja, dazu zählt auch Meditation. Und ich bin kein Freund von Meditation selber, hat vielleicht was mit meinem Charakter zu tun. Aber ich muss schon zustimmen, dass solche Sachen da auf jeden Fall helfen. Ich sehe das auch in meiner Ausbildung zum Osteopathen. Da gibt es auch solche Themen. Grunde genommen, wenn jemand 24-7 tired but wired durch die Gegend rennt und Vollgas gibt, wenn er ein Einzelgänger ist oder wenn er bis spät abends noch weiterarbeitet und nichts auf seinen zirkadianen Rhythmus gibt, wenn er mit falschem Licht umgeht, wenn er Deadlines hat, die er einhalten muss, wenn er Zukunftsängste besitzt, wenn er sich meinetwegen auch falsch ernährt und ganz viel Processed Food isst, das gehört auf jeden Fall auch dazu, ja. Wenn er dann auch exzessiv Sport macht und versucht, sich selber fit zu halten. Und davon gibt es genug Menschen, die da auch versuchen, möglichst in ihre Grenzen heranzukommen. Und da zähle ich mich selber oder habe ich mich selber sehr wohl auch dazu gezählt. Dann, wie gut kann er dann noch mit einem zusätzlichen Stressor umgehen? Und auch, ja, ich merke jetzt noch nichts. Ja, das ist okay. Muss ja auch nicht sofort kommen. Solche Effekte dauern eine Weile. Unser Körper hat Gott sei Dank Reserven, aber du gibst dir gerade jegliche Mühe, das möglichst schnell zu beenden. Und dann wird man seine Probleme haben damit.
Ich hab einen Artikel geschrieben auf Englisch, das heißt The Boiling Frog Syndrome, oder? Und das Thema ist, du kannst relativ viele Stresszustände relativ lang ausgleichen,
ja.
Ja. Und es ist dann oft nur eine Kleinigkeit und das System kippt komplett. Und das kann lang sozusagen unter der Oberfläche sein und sich aufbauen und man sieht es einfach nicht. Man nimmt es nicht bewusst als Stress wahr in irgendeiner Weise. Ja. Und das ist das Thema. Wie du sagst, wenn ich jetzt direkt nichts wahrnehme, ja, ich stelle dann immer die Frage nach, wie ist das Wohlbefinden? Wie ist die Energie? Ja? Fühle ich mich wirklich energiegeladen? Fühle ich mich wohl? Ja? Oder sind Punkte, wo ich mich nicht so wohl fühle, wo es mir eigentlich nicht so gut geht, ja? Wo ich so ein Gefühl habe der Unzufriedenheit und eigentlich ja, mich nicht so richtig wohlfühle in meiner Haut, wie man sagt, dann kann das sehr wohl ein Punkt sein, dass ich verschiedene Faktoren in meinem Lebensstil check und da gehört EMF zweifellos dazu und der Umgang mit EMF zweifellos
Absolut.
Dazu. Also das müsste aus meiner Sicht heute, wenn ich auf meine Gesundheit schaue, dann müsste EMF ein Teil dieser Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden sein.
Und aus meiner Sicht ein relativ großer, nicht weil ich das Thema so wichtig finde, sondern weil wir es so en masse benutzen. Das ist so der Punkt, der mich eigentlich am meisten bedrückt. Ich meine, okay, ein bisschen was davon ist okay, aber wir sind auch so davon überzeugt, dass wir das so extrem benutzen. Ich denke, wir haben die beiden Themen für heute ganz gut abgeschlossen. Wir haben da, also ich habe auf jeden Fall heute eine Menge gelernt. Ich habe viel gelacht und bin sehr zufrieden mit dem heutigen Podcast. Und Bernhard, ich hatte, also Bernhard, möchtest du noch irgendwas sagen zu der heutigen Session?
Perfekt.
Perfekt.
Super, sehr vielen Dank.
Freundlich.
Danke.
Wir hatten uns jetzt gedacht für den nächsten Podcast. Das heißt, wir werden dann auch erstmal ein wenig warten. Wollen wir beide ein bisschen auf Fragen eingehen? Sprich Fragen, die während der letzten ganzen Interviews hochkamen und die Menschen beantwortet haben möchten. Können wir alle beantworten? Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, ob wir die Antworten darauf finden. Aber falls dann ausreichend da sind, werden wir sehr gerne auf diese Fragen eingehen. Ich denke, das ist für uns beide okay, Bernhard, oder?
Klingt sehr gut.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, für heute sind wir fertig.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, und dir nochmal ganz großes Danke für heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch, Moritz.
Sehr schön.